13.
Nimmst du schon auf?
Mhm.
Echt? Okay. Okay. Ich lutsch mal einen Kräuterbonbon. Unhöflich beim Reden an.
Echt? Ja.
Okay, dann fangen wir an. Also, 1. Samuel 13. So, der Samuel hat sein Richteramt niedergelegt, ist aber trotzdem noch so der geistliche Führer von Israel. So, und ja, bleibt so auch bis zu seinem Tod so der Mann Gottes in Israel. So, und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Saul war ein Jahr König gewesen, und nachdem er 2 Jahre über Israel regiert hatte, da erwählte sich Saul 3000 Mann aus Israel, und davon waren 2000, na, stoppen wir da erstmal. Also Saul ist jetzt ein Jahr König. Ja. So, und da gibt's halt verschiedene, irgendwie fehlt was in den Urtexten, so, und man kann sich's nicht schlüssig machen. Es ist, wird wahrscheinlich heißen, Saul war 31 Jahre alt gewesen und hat 2 Jahre regiert über Israel. Wie dem auch sei, da streiten sie sich. Ich streite mich da nicht, weil mir ist es eigentlich egal. Aber jedenfalls beginnt jetzt eine ganz neue Ära für Israel. Ihr wisst noch, der König von Israel war Gott selbst. Israel hat gesagt, wir wollen sein wie die Welt. Wir möchten einen König haben, wir wollen jemanden zum Anfassen haben, wir wollen jemanden, den wir zum Vorzeigen haben. Ne? Und sie haben einen ganz hübschen König bekommen, so einen stattlichen Mann, den Saul. Und jetzt beginnt noch eine neue Ära. Und zwar setzt Saul jetzt die erste Armee ein, die Israel haben wird. Weil bis dahin, wenn Krieg war und ein Feind kam, dann wurden alle zusammengerufen aus allen Stämmen und haben dann gemeinsam gegen den Feind gekämpft. Jetzt haben sie eine Armee von 3000 Mann. Lesen wir weiter. Davon waren 2000 mit Saul in Michmas und auf dem Bergland von Bethel und 1000 mit Jonathan in Gibeah Benjamin. Jonathan, das war der erstgeborene Sohn von Saul. Ein super Typ, so ein Mann Gottes, so ein Mann voller Glauben und Liebe für Gott, so ein absolute Gegenteil zu seinem Vater. Werden wir noch sehen, wenn wir da jetzt hinkommen. Und Michmas ist ungefähr 11 Kilometer nördlich von Jerusalem. Also da in der Ecke befinden sich jetzt. Okay. Das übrige Volk aber, das ließ er gehen, jeder in sein Zelt. Und Jonathan, der schlug den Wachposten der Philister, der bei Geba war, und die Philister, die hörten es. Saul aber ließ im ganzen Land das Schafhorn blasen und sagen, die Hebräer, die sollen es hören, also die ganz Israel. Und ganz Israel hörte sagen, Saul hat den Philisterposten geschlagen. Saul ist ein sehr eitler und selbstbezogener Mensch. Und ihm ist super wichtig, was die Menschen über ihn denken. Viel wichtiger als das, was Gott denkt. Das werden wir noch sehen, wenn wir durch sein Leben jetzt gehen. Und Saul war es immer wichtig, Ehre zu haben. Ne? Sein Sohn nimmt das ein, er will den Ruhm kassieren. Kriegt er auch. Vers 4. Und ganz Israel hörte sagen, hat man, auch hat sich Israel bei den Philistern verhasst gemacht. Und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Israel war damals besetzt von Philistern. Und Philistern waren die stärkste Macht eigentlich damals in der Gegend. Es waren 5 Städte, die im heutigen Gazastreifen lang gingen, ne, am Meer. Waren militärisch gesehen so super fortschrittlich. Haben die Schifffahrt kontrolliert, ne. Und hatten super viele Boote, deswegen hatten sie halt die modernste Militärtechnik, die man haben konnte, Waffentechnik, waren also super fortschrittlich. Und werden wir gleich noch sehen, so die Philister haben in Israel alle Schmiede rausgenommen, so, und alle Waffen, so, damit sie die Kontrolle haben, so, über, ja, über die Macht, ne? So, das Einzige, was an Waffen, die Israel zu der Zeit noch hatte, das werden wir noch lesen, das sind halt Haken und Pflüge und hier eine Äxte. So, und zum Schärfen mussten die zu den Philistern gehen und haben super viel Geld dafür bezahlt. So, deswegen stehen da jetzt nicht nur 3000 Supersoldaten, sondern 3000, naja, sehen aus wie 3000 Bauern, die dort stehen, ohne Rüstung, mit einer Hacke in der Hand. So, ne, vor der Heeresmacht der Philister. Die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen. Und diese Zahl 30.000, in den älteren Handschriften steht 3.000. Also die Bibelforscher nehmen an, dass das ein Übersetzungsfehler ist. Weil es gibt, wenn du im Hebräischen guckst, steht 3.000. So. Macht doch mehr Sinn, weil es sind 3.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. So, für mich macht es mehr Sinn, 30.000 Streitwagen und 6.000 Reiter macht für mich weniger Sinn. So, ist aber jetzt auch nicht zum Streiten. So, kannst du für dich selbst dann festlegen, was du glaubst. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. So, die Streitwagen, das waren ja die Panzer von heute. So, und das waren Wagen mit super starken Pferden dran. Ne? So, und die Wagen hatten an ihren Rädern halt so eine Zermetzler. So eine Schwerter, die so rausgucken. So, und wenn so ein Wagen in so eine Masse von Menschen reinfuhr, so, dann haben die Pferde alles niedergetreten und alles, was in der Nähe von dem Wagen war, wurde zerstückelt. Also, jetzt stell dir mal vor, da stehen 3000 Männer mit ihrer Hacke und da kommt so ein 3000 Streitwagen auf einen zugedüst. Da bleibt auch nicht mehr viel übrig, ne? Also, allein das wäre schon, ja, eigentlich ein Sieg. Aber dazu noch 6.000 Reiter. Und bei den Reitern war es so, die Pferde waren geschützt, so die Reiter hatten ihre Rüstung an, so, also so Leder und so weiter. Ich weiß nicht, ob die damals schon so richtig mit Stahl rumgedüst sind, so, aber das waren super erfahrene Kämpfer, so, weil auf dem Pferd mit einer Lanze oder mit einem Schwert oder mit einem Bogen zu schießen, so, ist super, super schwer. So, das können nicht viele. So, und mit dem Schwert wurde niedergemetzelt, so, davon 6.000. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dahinter so viele Soldaten wie Sand am Meer. So, und es muss gewaltig ausgesehen haben, so dass man den Boden gar nicht mehr sieht, sondern nur noch was sich hin und her bewegt, ne? So, und da stehen jetzt 3.000 verängstigte Israeliten, so, und sehen diese Macht. Also ich würde abhauen, so, wenn ich zu Israel gehörte, so, glaube ich. Schon beängstigend. Die zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Bet-Aven. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und in Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und in Zisternen. Also abhauen. Und gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber, der war noch in Gilgal. Und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Wir werden gleich lesen, dass noch 600 Mann dort steigen. Saul und 600 Hacken. Vers 8. Und er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Also kurz davor, ich glaube Kapitel 12, Samuel hat gesagt: Saul, zieh in den Krieg, aber warte 7 Tage und ich werde dann das Opfer machen, weil damals durften nur die Priester opfern, ne? So, Königen war das untersagt oder sonst irgendjemand. So, nur Priester durften opfern und in Verbindung mit Gott stehen. So. Und Saul steht da jetzt. So, alles geht in Richtung Krieg. So, die Spannung ist da, man bereitet sich innerlich schon vor so auf die langen Kämpfe. Und 7 Tage kann eine echt lange Zeit sein. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul: Bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Das war Saul seine erste Sünde. Was, wenn du wie Saul deinen Blick auf dich hast und auf die Welt, und nicht im Vertrauen auf Gott, so dass er das erst tut, selbst bei einem Feind, der dir viel zu groß und zu schwer scheint, ne? Wo alle deine Freunde dich verlassen oder alle deine Pläne einfach in Luft aufgehen, ne? Wenn du irgendwo drin steckst oder in einer Verheißung bist, die Gott dir gegeben hat, und du siehst gerade, irgendwie sieht es aus, als ob aber gerade alles am Zerfallen ist. Dann ist der größte Segen für dich, wenn du trotzdem standhaft bleibst und wartest. So Saul hat keine Geduld mehr. Und weißt du, er hatte sein Herz war nie bei Gott. Sein ganzes Leben lang nicht. Er war zwar gesalbt, Gottes Geist kam sogar auf ihn. Aber sein Herz war nicht bei Gott. Es ging um ihn selbst. Und ein Mensch, der nicht vertraut auf Gott, wenn Probleme kommen oder eine schwere Zeit oder Gefühle einen übermannen, der kommt in Panik, wenn alles am Zerstückeln droht. Und Saul sieht da jetzt seine Leute abhauen, immer mehr und immer mehr. Und denkt sich, ich muss jetzt irgendwas tun. Ich kann nicht mehr auf Gott warten. Ich kann nicht mehr auf Samuel warten. Irgendwas muss ich jetzt in der Hand nehmen und tun, damit das Volk nicht weiter abhaut. Sonst ist alles verloren und alles aus. Weißt du, manchmal hat Gott uns Verheißungen gegeben. Und am Anfang ist es voll leicht und erbauend, die Verheißung für sich zu nehmen. Aber dann passiert was Unerwartetes. Und alles sieht so aus, als ob die Verheißung niemals in Erfüllung treten kann. Ne? So kennen wir alle, glaube ich. Und oft ist es so, dass es dann schlimmer und schlimmer wird. Lass dich nicht unterkriegen, sondern hab ein Herz, wie es David hatte. Und der selbst in der größten Not gesagt hat: Mein Gott, alle haben mich verlassen. Sogar meine Brüder und meine Familie spähen mich, wie es in Psalmen steht. Aber ich harre auf dich. Und ich weiß, bei dir ist der Sieg und bei dir, du bist meine Festung. Nichts und niemand kann mir was tun. Vers 10. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich: Nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Saul macht genau den gleichen Fehler wie Adam. Die Frau ist schuld. Weißt du, es sind 5 Sachen drin. Einmal: Ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute. Also ich habe gesündigt und gegen Gottes Willen was getan. Ja, das Volk ist schuld, weil die sind abgehauen. Ne? Als nächstes sagte: Und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit. Du bist schuld. Du hast gesagt, 7 Tage bist da und guck mal, du hast dir echt viel Zeit gelassen. Letzte Minute tauchst du auf. Irgendwas musste ich ja machen. Und der Feind ist schuld. Und das hören wir auch recht oft. Und dass die Philister bei Michmas versammelt waren. Ne? Wenn wir in Sünde kommen oder in Versuchung geraten und wir stolpern, Gott möchte alles reinwaschen. Und seit Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden, ist es viel leichter als damals. Und das Einzige, was er will, ist Ehrlichkeit. Was er möchte, dass wir Buße tun, ne, von unserer Schuld. Und schuldig machen wir uns alle. Und Buße tun ist ist was echt Tolles. So, weil es ist nichts, wo man sich selbst geißelt, ne? Buße tun ist nichts, wo man sich selbst im Boden drückt so, und was einen deprimieren sollte, sondern biblische Buße so, ist was Erhabenes und was Schönes, was Freude bringt. Und weißt du, Buße tun ist was Herrliches. Weil du bist an einem Punkt, wo du ganz unten bist und siehst deine Not und deine Schuld und wie du dich entfernt hast von Gott, vielleicht Stück für Stück oder einmal im Ganzen. So, und du siehst so, und du siehst die Not. So, weißt du, und du kommst sofort ins Gebet, du kniest vor Gottes Thron, du bekennst deine Schuld. So, und was macht Gott? Der schlägt dich und lässt dich noch 3 Stunden in der Ecke stehen, dass du nochmal drüber nachdenkst. So, nee, Gott nimmt dich, wäscht dich, legt seine Hand auf dich und redet zu dir, dir ist vergeben. Ich liebe dich. So, und jetzt mach's nicht mehr. So, weißt du, vertrau jetzt auf mich, wir gehen jetzt zusammen. Geh meinen Weg. So, und du bist wieder erfüllt mit dem Geist. So, und du kannst dich freuen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. So, und Buße tun ist ein Segen. So, und viele Christen verstehen das, glaube ich, falsch. So, und geißeln sich, wenn sie irgendwie gefallen sind. So, ich glaube, das ist echt sehr schade. So, das zeigt halt ein gesetzlich und religiöses Herz und dass man die Gnade nicht in der Gnade lebt. Paulus hat gesagt, ich stehe in der Gnade. Aber Saul gibt auf. So, und Saul wendet seine Schuld ab. Und mein Pastor hat immer gesagt, wenn du dich entschuldigst bei irgendjemandem oder bei Gott, so, dann entschuldige dich richtig. Und das heißt nicht, ja, ich bin schuld, es tut mir leid, aber, so, weil dieses Aber ist genau das, was der Saul hier macht. Das Aber interessiert überhaupt nicht. So, wenn du dich zu entschuldigen hast, so, dann entschuldige und lass es sein. So, dein Aber kennt Gott und das reicht. So, jedes Aber, das nach einer Entschuldigung kommt, ist eine Rechtfertigung für sich selbst. So, ja, ich habe das gemacht aus dem und dem Grund. So, und ich konnte nicht anders, weil ich so schwach war oder weil ich so bin. So, ich glaube, Saul hätte genauso König sein können für die Ewigkeit, so wie David. So, wenn er aus seiner wenn er hier gelernt hätte. So, wenn er umgekehrt wäre. So, aber Saul wollte kein heiliges Leben, Saul wollte ein mächtiges Leben. Und Jesus hat uns berufen zur Heiligkeit. Und für jeden Christen ist das super wichtig. So, und das ist ein Wunsch von Gott, dass wir uns heiligen. So, das heißt nicht, dass wir uns geißeln und uns auf Biegen und Brechen zu einer anderen Person machen, die wir nicht sind. So, oder dass wir kämpfen nach mehr und mehr Glauben, so den wir nicht haben. Weil Jesus hat gesagt, ich gebe euch den Glauben nach Maß. Das heißt, wir können den von uns aus nicht erlangen. So, es ist nichts, was wir uns verdienen können. So, er gibt jedem den Glauben nach Maß. So, aber Heilung besteht aus dem Leben in Buße. Aus dem Leben, das immer wieder zu Gott kommt. Und das immer wieder sagt, ich will deinen Weg jetzt gehen. So, Heiligung ist ein Leben, das in Gnade ist. Und Saul hat super angefangen, aber Paulus hat gesagt, so, das Leben als Christ ist nicht wie ein Sprint. Ne? Beim Sprint ist eigentlich das Wichtigste der Start. Ne? Das, wenn du gut startest und schnell startest, so, dann hast du den Sieg eigentlich schon fast in der Tasche. So bei 60 oder 100 Meter, was weiß ich. So, es kommt auf den Start an. Paulus hat gesagt, unser Leben mit Jesus ist wie ein Wettlauf. So. Da kommt es auf Ausdauer drauf an. Da kommt es drauf an, dass man beständig so powert. So, und dass man beständig wieder aufsteht. So, weißt du? Und Gott weiß, dass wir nicht beständig sind, weil der Mensch ist nicht beständig. So, wir sind faul und träge und dumm. Eitel und machtsüchtig. So, jeder für sich. So, Gott weiß, der Mensch ist nicht beständig. Aber Jesus ist beständig. So, deswegen halte ich sauber. Das wird dann im Vers Segen. Vers 12. Da sprach ich, Nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Saul kommt fromm. Ja, ich habe, der Feind kommt und ich habe noch gar nicht mit Gott Gemeinschaft gehabt. So. Mir ist doch wichtig, Gottes Angesicht zu sehen, wenn ich in den Krieg ziehe. Wir werden aber sehen, dass es nicht ehrlich ist. So, weil, ja, ein paar Verse weiter, so, da lest man dann, dass Saul überhaupt nicht interessiert ist, irgendwie das Angesicht des Herrn zu sehen. Da sagt er dann zu dem Priester, ach komm, lass sein, brauchen wir nicht, zieh mal los. So. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer da. Ich, der Held, Saul. So, ich wollte alles hinbiegen und ich habe gesehen, so, und ich wollte in Gott sein und mein Herr, so, in Gott nach vorne ziehen. Deswegen habe ich den Glaubensschritt getan, so, und ja, und habe geopfert, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. So. Es ist unmöglich, dass jemand anderes für uns opfert. So, es ist unmöglich, dass jemand anderes für uns Fürbitte tut. So. Es ist unmöglich, so, dass ich meine Kinder taufen lasse im Namen vom Vater und des Sohnes des Heiligen Geistes. So, und sie sind errettet. Es ist unmöglich. So, ich kann mich nicht verbeugen oder bezeugen. Ich kann mich nicht ver... Kann mir jemand helfen? Naja, ich kann halt nicht schwören, dass mein Kind so später sich für Jesus entscheidet. Ist unmöglich. So. Weißt du, es gibt nur einen, der opfern kann. Und das ist ein persönliches Opfer, das muss jeder mit sich selbst tragen. So. Und wie es damals halt der Priester war und später der Hohepriester, so ist es bei uns der Hohepriester. Und wir sind Priester. So, wir dürfen opfern. So, aber nur in Verbindung mit Jesus. Vers 13. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Also dumm. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Wir wissen, dass das unser David ist. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und ich finde es toll. Das Volk wünscht sich einen König und Gott bestimmt genau den, den sie sich wünschen. Ein Traumkönig in den Augen von Israel. So. Ist aber... Gott hat jetzt sich einen König ausgesucht, weil Gott guckt in die Herzen. So. Und es ist ein Mann, der ein Riesensünder ist, vielleicht noch mehr als Saul. So ein Aber ein Mann, der ziemlich schnell reagiert, ohne nachzudenken manchmal. So ein Mann mit vielen Frauen und vielen Schwächen. So ein, aber ein Mann, dessen Herz einzig und allein auf Gott ausgerichtet ist. Der sagt, egal was kommt, ich gehe mit dir. Egal was ist, ich vertraue dir. Egal was meine Logik sagt, ich frage nach und warte, bis du mir deinen Plan offenbarst. So ein Gott hat genau das Gegenteil erweckt. Vers 15. Und Samuel machte sich auf und ging nach Gilgal hinauf, nach Gibea Benjamin. Also Samuel sagt, mit dir habe ich jetzt nichts mehr zu tun und geht los. Saul hätte jetzt umdrehen können und hätte noch sagen können, ah, ich bin so ein Dummkopf, so ein, ich will auf Gott warten. Saul hat aber Gott nicht im Herzen und deswegen... Was bleibt einem Menschen, denen sein Herz und seine Gedanken nicht auf Gott ausgerichtet ist? Naja, halt sich selbst. Ne? So, und das, was man dann macht, ist halt Logik anwenden. Saul aber musterte das Volk, das noch bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihm war, lagen in Gibea Benjamin. Die Philister aber, die hatten sich in Michmas gelagert. Und der Verheerungszug, der zog in drei Abteilungen aus dem Lager der Philister aus, die eine Abteilung nahmen, den Weg nach Ophra, nach dem Gebiet von Shual hin, Die andere Abteilung aber nahm den Weg nach Beth-Heron und die dritte den Weg zu dem Gebiet, das über das Tal Zeboim hinweg zur Wüste hinunterblickt. Aber im ganzen Land Israel war kein Schmied zu finden, denn die Philister, die hatten gesagt, damit sich die Hebräer nicht Schwerter und Speere machen. So musste ganz Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand seinen Pflugschar, seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen hatte. Das Schärfen kostete einen 2/3 Shekel, bei dem Pflugschar und bei den Spaten und für die Gabel und für den Beilen und um die Ochsenstacheln gerade zu richten. Und so kam es, dass am Tag der Schlacht weder Schwert noch Speer zu finden war in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur für Saul und seinen Sohn Jonathan war etwas vorhanden. Und ein Vorposten der Philister rückte bis zum Pass nach Michmas vor. Das ist eine ziemlich ausweglose Situation. Und es ist super wichtig, dass wir das lesen. Wir sehen gleich noch in den nächsten paar Versen, keine Angst, genau den Kontrast zu Sauls Herz, so sein Sohn Jonathan. Und ich habe mir heute so vorgestellt, dass für uns Menschen unser Leben ist halt wie ein Labyrinth, ne? Weil wir stehen da und wir haben irgendwie immer wieder neue Wege, die wir gehen können, links oder rechts oder geradeaus. Uns selber ist es nicht möglich, durch die Hecke zu sehen. Wir sehen nur Schritt für Schritt den Weg, der kommt, ne? Und die nächste Gabelung. Es ist einfach ein Segen, wenn unsere Herzen auf Gott gerichtet sind. Weil Gott ist der, der von oben guckt. Und es ist ein Segen, zu warten auf Gottes Richtungsweisung. Und es ist nicht töricht, sondern es ist ziemlich weise. Es zeigt für geistliche Reife, wenn man sagt, Gott, in den kleinen und großen Sachen, ich warte, bis ich deine Antwort habe. Ich möchte keinen Schritt gehen. Bei uns Menschen bleibt ohne Gott Logik und Verstand und Moral, die sich in jedem Zeitalter ändern. Uns selber bleibt nur diese kurze Sicht für das, wie breit der Weg ist und für das, was wir an der Hecke sehen. Und für die Menschen, die uns ab und zu noch begegnen auf unserem Weg. Selbst Dr. Google ist nicht allwissend. Das Leben eines Menschen ist dann gesegnet, wenn er warten kann und sagt, Vater, dein Wille und ich folge dir. Weil Gott wird uns leiten. Geh links, geh rechts, geh geradeaus. Wir kommen ohne Probleme ganz schnell zum Ziel. Ja, und ich glaube auch, dass ich das sagen darf, dass das Herz von Saul auch das Herz von einem Großteil der heutigen Christenheit ist. Was ist ein Herz, das sich abgewandt hat, irgendwie vom Leben. Abgewandt hat von dem, der oben guckt. Ne? Und du siehst halt, dass viele Christen das halt auch gelehrt wird, dass Gott uns den Verstand gegeben hat, um halt die Dinge zu tun. Aber lass dich nicht blenden. Es ist wie damals und heute immer noch der größte Segen, ein Herz zu haben, das so ist wie das von Jonathan. Kapitel 14, Vers 1. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinen Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Saul aber saß an der Grenze von Gibeah unter einem Granatbaum, der bei Mikron ist. Und die Leute, die bei ihm waren, etwa 600 Mann. Und Achia, der Sohn Achitubs, Ikadobs Bruder, der Sohn des Pineas, der Sohn des Elis, des Priesters, des Herrn, in Silo, trug das Ephod. Das Ephod war ein weißes Gewand, das die Priester getragen haben, da war ein Gürtel drum. Das ist ein Priester. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Jonathan und sein Waffenträger haben sich heimlich weggeschlichen. Vers 4. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Verspotten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felshacke diesseits und eine Felshacke jenseits. Der Name der einen war Boses, das bedeutet so viel wie schlüpfrig, und der Name der anderen Senne, das bedeutet so viel wie dornig. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber Michmas, die andere südlich gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu den Waffenträger: Komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Das ist toll, das ist eine ganz andere Perspektive. So, die sind nur zu zweit, ne? So ein. Aber Jonathan steht da und ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, da loszumarschieren, aber jedenfalls werden wir noch sehen, ist es von Gott. So. Und jedenfalls ist er da, hat eine Vision und einen Plan und sieht den Feind und dass so eine Überzahl ist, aber trotzdem geht er mit einer ganz anderen Perspektive drauf. So. In Vers 11, da sagt der Saul als Erklärung: Als ich sah. Und das sagt alles über Saul aus. Weißt du, so ein Saul, der sah nur auf das, was er sah, was seine Augen sahen, so, was seine Ohren hörten. Aber er sah nicht auf das, was er glaubte. So, und Jonathan, der sieht im Glauben. So, Jonathan sieht was ganz anderes, wenn du diese Macht sieht. Genauso wie David so ein im Kriegsfeld steht und Goliath so und alle Israeliten auslacht und beschimpft und sagt: Ja, ihr Schlappschwänze, so und schickt mir doch jemanden her. Und selbst Saul zittert, so und Jonathan, der kleine Knabe, steht da, hört sich das an und sagt: Über meinen Gott darf niemand lästern. David. David steht da, über meinen Gott darf niemand lästern. So und steht vor diesen Riesen und sagt: Naja, Gott hat mir schon Siege geschenkt über Bären und über Wölfe, so und wenn er will, dann wird er mir auch einen Sieg schenken über Goliath. So. Und genauso guckt Jonathan. Es ist ein Blick des Glaubens. So. Es ist viel mehr als nur zu wissen, Gott ist da und Gott hilft. So. Sondern es ist die praktische Anwendung von dem, was man glaubt. So. Es ist ein Vertrauen zu seinem Herrn. Da sprach Jonathan: Siehe, sie werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen. Vers 7. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Ein super Waffenträger, will ich auch gern haben. Es ist immer gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen erbaut. Da sprach Jonathan: Siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Und wenn sie dann zu uns sagen: Bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinübersteigen. Wenn sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Also nicht nur eine krasse Vision, sondern Jonathan legt auch ein Vlies aus. Ne? Ein Vlies war immer was, wo man was mit gelost hat. So, wo man eine Antwort von Gott haben wollte. So. Und eigentlich war es ein Todesurteil für die beiden. Bei Jonathan und der Waffenträger haben sich geeinigt: Okay, wir ziehen das durch. So. Und Jonathan hat gesagt: Aber ich habe keine Ahnung, ob Gott das will. So. Ob wir siegen werden. So. Und wenn die nicht sagen: Kommt herauf, ja, dann bleiben wir halt stehen. Warten auf unseren Tod. Was sollen wir machen? So. Aber wenn die sagen: Kommt drauf, so, Gott wird siegen. Und dann stürmen wir rauf. So, nichts ist unmöglich für unseren Gott. Als sie sich nun beide dem Posten der Philister zeigten, da sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf dem Posten standen, die riefen Jonathan und seinen Waffenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Und da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir nach. Denn der Herr, der hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan, der kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und seinem Waffenträger, hinter ihm tötete sie. Voll lustig. So ein. Die klettern die Wand darauf und einer nach dem anderen stolpert. So ein. Fielen vor Jonathan hin und der Waffenträger braucht nur noch zustechen. Es war ein einziges Gemetzel. Ist nicht so lustig. Vers 14. So dass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Forchenlänge eines Jochs Ackerland an die 20 Männer erschlugen. Wenn du im Glauben gehst, im Vertrauen auf Gott, so dann wirst du Wunder sehen. Und ist es nicht toll, auf ihn zu vertrauen? Ich meine, du selber, was haben wir schon in unseren Händen? Was können wir ihm bieten? So, und meistens haben wir überhaupt nicht die Mittel, irgendwas zu tun. So wie die Räume jetzt unten. Es ist ein Glaubensschritt. So, aber ich denke mir halt, ein Glaubensschritt, der wichtig ist. Wir brauchen, wenn mehr Platz da ist, ist auch Platz zum Füllen da. Das ist wie mit meinem Kühlschrank. Dann kann Neues rein. Ist egal. Dummes Beispiel. Aber es ist nicht nur, dass das Gott uns benutzt, sondern, weißt du, Gott lässt sich auch sehen. Vers 15. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Sogar die, welche auf Posten standen und der Verheerungszug erschraken, und der Verheerungszug erschraken. Und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Also Gott macht irgendwas jetzt mit ihrem Verstand. Und alle rennen wie wild durcheinander und sind total aufgeschreckt wie Hühner. Und nicht nur das, Gott schickt ein Erdbeben. Und die sind fertig. Diese Riesenmacht, die mit voller Brunst und Überzeugung dastand, wir haben die Macht. Wir haben euch alle Waffen genommen, ihr seid nur noch so ein paar Hühner da mit euren kleinen Äxten. Und wir sind da und wir haben die neueste Technik. Wir haben die neueste Strategie. Stehen da und sind verängstigt. Sind geschlagen. Und das durch zwei Leute. Vers 16. Und die Speer Sauls in Gibeah Benjamin, die schauten aus und siehe, das Getümmel wogte hin und her. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war, zählt doch und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sprach Saul zu Achia, bring die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war zu der Zeit bei den Kindern Israel. In anderen Übersetzungen steht da nicht Lade, sondern bring das Ephod Gottes herbei. Würde auch mehr Sinn machen, weil die Lade woanders stand. Vers 19. Und während Saul noch mit dem Priester redete, da wurde das Getümmel im Heerlager der Philister immerfort größer. Da sagte Saul zu dem Priester, lass es bleiben. Saul hat so eine kleine Erleuchtung. Ey, guck mal, was mit denen ist. Irgendwas ist da passiert. Und er sagt, jetzt ist unsere Zeit. Jetzt ist unsere Zeit, unseren Feind zu besiegen. Jetzt ist unsere Zeit, in die Schlacht zu gehen. Wir brauchen jetzt Gott. Wir müssen Gott hören. Und es ist immer ziemlich weise, so zu reagieren, ne? Aber das Getümmel wurde immer größer. Und Saul konnte es kaum noch erwarten. Und ich habe das schon oft gemacht, dass ich zu Gott gegangen bin und habe gesagt, ich warte auf dich in der Sache, weil ich habe jetzt gerade, weiß ich nicht, ob ich es tun soll oder nicht. Ich will in deinem Segen gehen, habe ich beschlossen, als ich mich für Jesus entschieden habe. Dein Wille. Und dann sitze ich da und warte und auf einmal vergeht ein Tag. Dann vergehen zwei Tage oder drei Tage. Und irgendwie habe ich immer noch keine Antwort. Und ich warte immer noch und auf einmal wird es mir zu bunt, weil ich denke, jetzt rudert alles außer Kontrolle und dann nehme ich es doch wieder selber in der Hand. Ich mach's. Ich brauche doch nicht auf Gott warten. Ich brauche doch nicht Gott suchen. steht irgendwo, wer im Geist anfängt, ne? Ja. Ist mir spontan jetzt eingefallen, deswegen habe ich es nicht rausgesucht. Im Geist angefangen, im Fleisch beendet. Ja, ist egal. Okay, Vers 20. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, das wurden aufgeboten. Und als sie zum Kampf hinzukamen, siehe, da war das Schwert eines jeden Philisters gegen den anderen. Das ist was total Lustiges passiert, die zermetzeln sich selber. Es herrschte die größte Verwirrung. Und ich glaube, das schafft nur Gott. So, dass der Feind sich selber niederstreckt. Es sind egal, wie groß die Probleme, Sorgen, Fragen sind, die man hat. So. Weißt du, wenn du genug Geduld hast, um auf Gott zu warten, so, dann wird Gott das auch von selber lösen. So. Und es ist viel entspannter, so, als selber zu kämpfen. Vers 21. Auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen und mit ihnen von ringsherum ins Lager hinaufgezogen waren, die wandten sich zu den Israeliten, die mit Saul und Jonathan waren. Auch alle Männer von Israel, die sich auf dem Bergland Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, und sie setzten ihnen im Kampf nach. So rettete der Herr an jedem Tag Israel. Und der Kampf, der wogte bis Bet-Aven hinüber. Und es ist wie zu alten Zeiten, Gott hat gekämpft, Gott hat gesiegt, Gott ist vorausgegangen. Und das nur wegen einem Mann, den sein Herz ungeteilt Gott war. So. Und wenn wir jetzt die nächsten Wochen durch Samuel gehen, dann werden wir das immer wieder sehen, so diese, wie krass doch ein Herz sein kann. Und ich bin jetzt eingeladen worden, muss jetzt am Freitag in der Jüngerschaftsschule lernen, so über das Thema Glaube, so in Leipzig, so und ich habe wirklich das erzählt mir eine Stunde lang über Glaube. So, ich meine, zwei Sätze und dann, naja, hat man's. So, aber weißt du, Glaube ist schon echt so ein komisches Wort. Ich meine, der Mensch glaubt an alles Mögliche. So, aber das Wort, der biblische Glaube, ne? Der Glaube an Gott. So, weißt du, du kannst errettet sein, du kannst mit Jesus gehen und trotzdem kannst beobachten, dass alle einen unterschiedlichen Glauben haben. So, weißt du, dass es immer Menschen gibt, die zwar glauben, aber der Glaube wird nicht verändern. So, der Glaube bringt irgendwie keine Frucht. Und die haben Glaube an Gott. So, und die meint es doch irgendwie ernst mit ihm. Also Gott ist schon wichtig im Leben. So, aber irgendwie ist es ein Leben, ist ein Leben nur für sich selbst. So, und dann gibt es Menschen, die sind ganz anders. Die glauben auch an Gott. So, die haben Jesus auch angenommen. So, und Jesus wohnt auch in ihnen. So, aber ihr Glaube ist irgendwie lebendiger und intensiver und heißer. So, und es ist ein Glaube, der was bewirkt. Es ist ein Glaube, der verändert. Es ist ein Glaube, der wo Werke entstehen. Einfach nur, weil sie glauben. Und ich glaube, es gibt nur einen Unterschied zwischen beiden. Und das ist ein Wort, das ganz nah mit dem Wort Glauben verwandt ist, jedenfalls im Griechischen. So, und das ist Vertrauen. So, und Vertrauen ist die nächste Stufe von Glauben, steht im 1. Korinther irgendwas. Aus Glaube kommt Vertrauen. Weil Vertrauen bedeutet, dass man den Glauben anwendet. Es ist die Praxis vom Glauben. So, wenn du vertraust, dann heißt es, dass es für dich Realität geworden ist, was du glaubst. So, weil du kannst an alles glauben, es muss trotzdem nicht Realität sein, ne? So ein Saul hatte zwar Glauben an Gott, aber er hatte kein Vertrauen an ihn. Sondern sein Vertrauen war beschränkt auf menschliche Stärke, menschliche Erkenntnis, menschliche Weisheit, menschliche Hilfe, menschliche Kraft. So, und Jonathan hatte nicht sehr viel davon, Aber Jonathan hatte Glauben und Vertrauen an Gott. Seine Weisheit, seine Stärke, seine Kraft, seine Erkenntnis, seine Leitung, seine Allmacht. Und ich glaube, manchmal ist ein Riesensegen dabei, wenn man bei seinen Fragen Dr. Google zulässt und zu Dr. Gott geht, wenn man das so sagen kann. Gott möchte von seinen Kindern als allererstes die Nummer eins sein. Und die allererste Adresse, wo wir hingehen und uns bergen, hingehen, um Rat zu suchen. Und dann kommen unsere Brüder und Schwestern und ja, die Menschen um uns drumherum und unsere Bücher. Von daher, lass uns beten. Vater, du bist ein lebendiger Gott und du willst für dich selber reden, damals und heute. Und ja, wenn wir dich schweigen lassen in unserem Leben, dann war alles umsonst, was du getan hast, und dann ja, macht es auch keinen Sinn mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns Vertrauen gibst, unser Vertrauen stärkst, indem du dich offenbarst und zeigst und nicht leise wirst. Ich will auf dich vertrauen, ich will deinen Weg gehen. Und ich bin jahrelang meinen Weg gegangen und es war eine Enttäuschung. Und ich habe es nicht geschafft, glücklich zu werden. Und ich bitte dich, dass du mir jedes Mal vergibst, wenn ich aus eigener Kraft irgendwas tue, irgendeinen Berg anfange. Danke, dass du immer wieder kommst und es immer wieder die Zeit der Gnade ist und die Buße. Dass Buße was Schönes ist, weil ich mich dir nahen kann. Ich bitte dich, dass du uns weiter begleitest. Ja, wir wollen dir folgen. Also wenn der Feind zu stark wird, dann bitte lass nicht so lange auf dich warten bis zur letzten Minute.